Jetzt, manche von euch, die haben ja festgestellt, dass in der Zwischenzeit wir hier Bibeln auf den Stühlen ausgelegt haben. Und das hat natürlich einen Grund, warum wir das machen. Wir haben nämlich im letzten Predigertreffen darüber geredet, dass wir wieder wollen, dass wir mehr hier in der Bibel mitlesen. Manche werden von euch sagen, wieso da draußen auf den Tischen, da lagen die doch gut. Genau das ist ja der Punkt. Die lagen da draußen auf den Tischen ja wirklich gut. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die wieder hier reinbringen. Und das ist jetzt erstmal eine Vorablösung, bevor hier irgendwelche Behälter oder Körbchen kommen, wo wir dann die Bibeln reinlegen. Mit der Bitte auch, dass ihr Erwachsenen auch schaut danach, dass die Kinder die Bibeln nicht hier als Malbuch nehmen oder sie zerreißen, sondern wirklich so ein bisschen ein Auge drauf haben und die dann nach dem Gottesdienst danach auch wieder in diese Körbchen verschwinden lassen. Und mir persönlich ist das auch ein Anliegen und etwas, wo ich möchte, dass wir eine Gemeinde sein können, die in Gottes Wort eintaucht. Deshalb ist es natürlich gut, wenn du deine eigene Bibel mitnimmst oder deine eigene Bibel hierher mitbringst oder die Bibel von hier nimmst, dass du selber mitlesen tust. Wir wollen, dass du vielleicht gerade diese Stellen davor und danach von dem Predigttext dir mal aufschlägst und mitlesen tust. Denn wir glauben, dass die Bibel aktueller ist denn je. Wir leben in einer Zeit, wo wir merken, die Bibel ist aktueller denn je. Und jeder von uns ist so ein lebendiges Beispiel, ein Vorbild auch für unsere Jüngeren unter uns. Und gerade in unserer Zeit, wo wir Verse hier vorne hin projizieren können, wo Leute sich Bibel-Apps auf ihr Handy drauf machen können, alles tolle Sachen. Aber eine Gemeinde zu sein, wo die Menschen ihre Bibel mitbringen, eine Gemeinde zu sein, wo die Menschen die Bibel aufschlagen und darin forschen, das sagt was über uns aus. Und das ist mir wichtig. Leute beobachten uns und das sagt was über uns aus, wenn wir die Bibel aufschlagen und darin lesen. Wenn Leute beobachten uns, ich möchte, dass wir so eine Gemeinde sind, die noch in Gottes Wort lesen und forschen und dass wir jüngere Generationen prägen und sie lehren da drin. Und ich sage euch eins, es gibt kein schöneres Geräusch, als wenn man hört, wie eine Gemeinde Seite für Seite umblättert. Weil sie in Gottes Wort eintaucht und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ihr könnt es verstehen. Und deswegen legen wir heute los. Wir schlagen ein neues Kapitel auf und da dürft ihr schon mal die Bibel in die Hand nehmen und zwar gehen wir heute in den 2. Samuel Kapitel 6. Viele von euch wissen ja, dass wir in diesem Jahr schon einige Sonntage mit dem Leben von David beschäftigt gewesen sind. Und nur zur Auffrischung, ich frage nicht ab, ich sage selber. Ja? Wir hatten uns angeschaut, was David für ein Mensch war und wie er erwählt wurde. Dann gab es einen Sonntag, da wurde David erhöht und ihm kurze Zeit später durch Saul wieder alles weggenommen. Dann gab es einen Sonntag, da war die Flucht von David in eine Höhle, wo er sich hätte rächen können, aber es nicht getan hat. Dann gab es Gottes Zurüstung für David während dieser Höhlenzeit. Und dann diese wunderschöne Geschichte mit Abigail und wie man mit Wut umgeht. Das nur so im Zeitraffer. Wenn jemand das nachhören möchte, kann er das gerne auf unserer Website tun. Und das möchte ich auch nochmal sagen, das gilt für alle unsere Predigten hier. Wenn ihr das nachhören möchtet, dann dürft ihr das gerne im Internet euch anhören. Was ich sehr schön finde, ist, dass David, der zwischenzeitlich als König in seinem Palast lebte, immer noch der Mann nach Gottes Herzen gewesen ist. Und das sehen wir daran, dass David sich nun ein schönes Leben hätte machen können. In diesem Palast, in dem er gelebt hätte, all diesen Luxus, den er um sich rum gehabt hätte, was so ein König an Vorzüge gehabt hat. Aber ihm gefiel dieser Gedanke nicht, dass er in so einem Palast leben könnte und tut und gleichzeitig die Bundeslade, die Lade des Herrn, war nicht da, wo sie eigentlich hingehörte. Und bevor ich zu viel voraussetze, möchte ich noch mal ein paar Takte über diese Bundeslade sagen. Ich weiß nicht, ob jeder wirklich weiß, was die Bundeslade eigentlich war, was hinter dieser Bundeslade eigentlich steckt. Und deswegen möchte ich dazu mal noch ein paar Details sagen. Und zwar, es gab in den Tagen Davids einen zentralen Anbetungsort. Und dieser zentrale Anbetungsort, das war die Stiftshütte. Unter König Sauls nachlässiger Regierung, da versickerte die Bedeutung von der Stiftshütte zu sehr. Und da könnte man jetzt eigentlich noch so ein bisschen erklären, wie die aufgebaut ist, aber da können wir auch mal so miteinander drüber reden. Während dieser Zeit wurde ein besonderes Stück aus dieser Stiftshütte, und das war hier vorne die Bundeslade, die war in so einem abgetrennten Abteil von der Stiftshütte, die wurde nämlich aus der Ausstattung, aus der Stiftshütte gelöst. Und es scheint unglaublich, aber die Feinde von Israel, die hatten die Bundeslade von dem Volk trennen können. Und heute verstehen wir nicht mehr so ganz, aber damals bedeutete der Verlust der Bundeslade, das bedeutete, dass die Gegenwart Gottes nicht mehr da war. Und das ist schon was. Die Gegenwart Gottes war nicht mehr da. Denn der Herr in seiner Herrlichkeit wohnte auf der Lade des Bundes. Und diese Lade war Gott so wichtig, dass er Mose sehr detaillierte Angaben gegeben hat, wie sie gebaut und tragbar gemacht werden sollte, damit das Volk Israel ein Haus haben sollte und bauen sollte und einen zentralen Anbetungsort durch die Wüste hindurch in das versprochene Land Kanaan. Das war damals ein mobiler Tempel, den die mit sich rumgetragen haben. Und der überall aufgebaut werden konnte. Und überall, wo die Bundeslade hingestellt wurde, da ruhte Gottes Herrlichkeit darauf. Also das Licht, die Herrlichkeit Gottes, die ruhte tatsächlich auf der Bundeslade. Gott war mitten unter seinem Volk. Und die Bundeslade, die repräsentierte quasi die Gegenwart Jahwes und war somit der heiligste Ort der Welt. Der heiligste Ort der Welt, den die Israeliten mit sich rumgetragen. Als nun David den Thron übernahm, bemerkte er, dass die Bundeslade fehlte und dass er keinen zentralen Anbetungsort mehr gab, wo die Juden eigentlich hingehen konnten zum Beten. Und das zeigte sich natürlich auch in der geistlichen Welt der Israeliten wieder. Sie sind lau geworden. Und ihre Herzen, die waren alles andere als entbrannt für Gott. Und David, als er Leiter wusste, dass er dieses heilige Möbelstück, will ich es mal sagen, dass er dieses heilige Möbelstück an den angemessenen Platz wieder zurückbringen musste. Und jetzt habt ihr ja in der Zwischenzeit alle 2. Samuel 6 aufgeschlagen. Und da lesen wir mal die ersten 5 Verse. Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um die Lade Gottes von dort herzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen, holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Haus Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, da tanzte David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht, im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psalter und Pauken und Schellen und Zimbeln. Also David, der feierte richtig, weil er begeistert war, dass die Bundeslade wieder zurückkommt, wo sie hingehörte. Aber ich will nochmals auf ein paar Details von dieser Bundeslade eingehen. Und zwar, der Begriff selber bedeutet Schachtel oder Kiste. Ja? Gott selbst gab Mose damals den Bauplan, wie er sie zu bauen hatte. Sie war aus Akazienholz und sie war rechteckig im Grundriss. Ich könnte euch jetzt noch die Maße sagen, ist aber egal. Innen und außen war sie mit Gold überzogen und sie hatte außen herum so einen Goldkranz, der übergestanden ist. Der Deckel war sehr bedeutend von dieser Bundeslade. Zwar oben auf dieser Kiste, da lagen Gitter und eine Abdeckung aus Gold, durch die man hindurchsehen konnte in die Bundeslade. Und an beiden Seiten war ein aus Gold gehämmerter Cherubin. Ihr seht diese Engel da oben. Und diese Engel waren einander zugewandt und die breiteten ihre Flügel aus über diesem goldenen Gitter. Und diese Cherubine, die sahen hinab in die Kiste. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wahrscheinlich, weil die aus purem Gold gewesen sind, waren die nicht so groß, weil sonst wäre das Gewicht von der Kiste sehr schwer geworden. In der Kiste waren nämlich zusätzlich noch 4 Gegenstände. Weiß irgendjemand von euch, welche 4 Gegenstände in der Kiste gewesen sind, in der Bundeslade? 10 Gebote auf 2 Tafeln, auf 2 Steintafeln, ein goldener Krug mit Manna, das sollte erinnern nämlich daran, dass das Volk versorgt worden ist und da ist Manna drin gewesen in diesem goldenen Krug. Was war der 4. Gegenstand, der in der Bundeslade? Aarons Stab war drin, genau. Der Stab, den Aaron hatte, als er durch die Wüste mitgezogen ist. Also ihr könnt euch vorstellen, dass diese ganze Bundeslade ein ganz schönes Gewicht gehabt haben musste. Nochmals, dieses Möbelstück war durch und durch heilig. Es war für Gott aus- und abgesondert. Und Gott war diese Lade so wichtig, dass er sogar vorschrieb, wie sie getragen werden musste. Und an den 4 Ecken des Bodens, da war je ein goldener Ring befestigt. Und durch diese Ringe wurden vergoldete Tragestangen geschoben und an denen wurde die gesamte Bundeslade getragen, sodass keine menschliche Hand sie jemals berühren musste. Und Gott hat auch festgelegt, dass alle Ausstattungsstücke dieser Stiftshütte nur von den Leviten, das war ein Volk von den Israeliten, gehandhabt werden durfte. Und dass die Leviten diejenigen waren, die diese Tragestangen auf den Schultern trugen, und so die Lade transportiert werden soll. Jede Einzelheit der Anbetung vor Gott war wichtig, sogar wie die Bundeslade von einem Ort zum anderen befördert werden sollte. Und an diesem Punkt bekam David Probleme. David gehörte nämlich zu den Männern mit einem ausgeprägten Zweckdenken. Er war Pragmatiker. Bestimmt gibt es auch welche unter uns, einfach pragmatisch sind. Er war der König, einer, der Entscheidungen traf. Und er wusste, dass er die Lade bräuchte, damit die Leute wieder anbeten könnten. Und um die Lade vom Bala auf den Berg herab zu befördern, war die schnellste und beste Art, einen Wagen zu benutzen. Dann nehmen wir nicht einen alten Wagen, sondern bauen wir einen neuen, nehmen wir einen neuen Wagen dafür. Schieben wir also die Bundeslade auf den neuen Wagen und schaffen so die Lade so zu uns runter. Ordnet ein paar Männer an, schafft sie nach Jerusalem, so wird's gemacht, okay, bis dann was Schreckliches passierte. Und zwar heißt es da ab Vers 6, nämlich, und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Tenne, hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte der Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb bei der Lade Gottes. Also Usa fasste zu, um die Bundeslade zu stabilisieren. Und das ist alles. Ich meine, war das nicht das Praktischste, was man in so einer Situation eigentlich hätte tun sollen? Hättest du lieber vom Wagen fallen lassen sollen? Wo sie dann wahrscheinlich zerbrochen wäre oder die Engel hätten sich verbogen oder sonst was wäre damit passiert? Da muss man doch zupacken, oder? Nun, da sehen wir gerade auf diesem Bild, ist ein bisschen, wenn wir es ein bisschen dunkler hätten, wird man es vielleicht besser sehen, genau die Situation, wie die Rinder hier ausscheren und Usa fällt hier tot um. Oder die Lade versucht hier hinten zu stabilisieren. Vielleicht, wenn es ein bisschen dunkler ist, sieht man es dann besser. Nun, was war richtig? Ich habe diese Stelle jahrelang immer und immer wieder gelesen, habe mir gedacht, eigentlich ist doch unfair, was Gott da macht. Wieso muss da jetzt einer sterben, bloß weil der verhindern wollte, dass die Lade vom Wagen runterrutscht? Er wollte doch eigentlich nur was Gutes tun. Vielleicht gibt es hier noch mehr unter uns, die Schwierigkeiten mit dieser Bibelstelle haben. Aber ich will mal versuchen zu erklären, was da falsch gelaufen ist. Die Bundeslade wäre nicht in Gefahr gewesen, hätte David sich genau an die Anweisungen gehalten, wie Gott es befohlen hatte. Die Leviten waren die einzigen, die die Bundeslade hätten tragen dürfen und wofür diese Tragestangen durch diese kleinen Ringe am Boden der Kiste hätten schieben sollen. Und sie waren erwählt, sie zu tragen. Aber kein Mensch durfte die Lade berühren. Und diese kleinen goldenen Ringe, diese kleinen Ringe, haben doch so eine große Bedeutung. Diese Tragestangen hätten auf den Schultern dieser besonders erwählten Männer gelegt werden müssen und sie hätten die Kiste ausbalancieren müssen, während sie die Bundeslade von einem Ort zum anderen tragen. Aber das hat David nicht getan. Er nahm den leichten Weg, den vielleicht angenehmeren Weg, die Abkürzung, das, was man heutzutage so im Allgemeindeutsch unter komfortabel versteht. Den leichten Weg nehmen. Und ich denke, ich möchte hier an dieser Stelle mal zurück in unsere heutige Zeit wiederkommen. Gibt es Dinge in unserer Zeit, die wir uns vielleicht auch leichter machen? Vielleicht leichter, als wir es sollten? Vielleicht leichter, als wir es dürften? Ich weiß, dass wir Christen immer im Kampf mit unserer Gesellschaft um uns herum sind und oftmals werden wir von ihnen belächelt, weil wir vielleicht an Gottes Wort uns halten wollen, weil wir danach leben wollen. Aber paradoxerweise ist auch immer diese Gesellschaft, nämlich diejenigen, die ja genau wissen, wie Christen sich ja verhalten sollen. Die klagen uns dann nämlich auch wieder an, wenn wir es nicht tun. Und deshalb hüte dich vor diesem Zeitgeist, der ständig wechselt. Die Bibel ist konstant. Ich merke das bei mir, wie umkämpft meine Zeit mit Gott ist. Ich habe mir mal gesagt, dass ich jeden Tag mir mindestens 15 Minuten nehmen möchte, in meinem Stuhl oder auf dem Sofa, um in der Bibel zu lesen und Zeit im Gebet haben zu wollen. Ich hoffe, ihr macht das auch. Ich hoffe, ihr nehmt euch diese 15 Minuten jeden Tag. Aber was glaubt ihr, wie schwierig das ist in einem Haushalt mit 4 kleinen Kindern, wenn man es allen recht machen will? Leichter wäre es, wenn ich mir sagen würde, ich warte damit, bis die Kinder ausgezogen sind. Aber ich weiß, wenn ich das so handhaben würde, dass meine Beziehung zu Gott Schaden nehmen würde. Und deshalb kämpfe ich jeden Morgen neu diesen Kampf. Wie sieht es denn aus mit der Wahrheit sagen, wenn es leichter wäre zu lügen? Wie schnell werde ich unehrlich, wenn es zu meinem Vorteil dient? Ich weiß, wir reden selten über das Thema bei uns in der Gemeinde, aber wie sieht es denn aus mit meinem Zehnten, den ich an Gott abgeben möchte? Manchmal ist es schwer, noch Geld abzusondern, wenn es sowieso knapp ist. Aber ich habe auch schon Christen kennengelernt, die Ausreden haben, warum sie es nicht machen müssen. Ich habe mir einmal zur Regel gesetzt, dass ich den Betrag mir ausrechne, als Selbstständiger verdiene ich jeden Monat anders, und mir den Betrag ausrechne, was mein Zehnter wäre, und sobald die Überweisung kommt mit meinem Lohn, ist die allererste Überweisung, die ich tätige, mein Zehnter. Ich mache als allererste Überweisung jeden Monat 10% von dem, was ich habe, gebe ich an Gott und lebe von den 90%. Und ich mache das bewusst, dass ich das als erste Überweisung mache und nicht als letzte Überweisung, um zu schauen, was im Monat noch übrig bleibt. Und ich will euch eins sagen, auch wenn die Monate manchmal knapp sind und auch wenn wirklich Ebbe auf dem Konto ist, ich habe es noch kein einziges Mal erlebt. Ich habe es noch kein einziges Mal erlebt, dass Gott uns nicht hindurchgetragen hat. Es war immer so viel, dass es reichte, um alle Rechnungen zu bezahlen. Und das möchte ich euch als Ermutigung sagen. Wenn es eng ist auf eurem Konto und der Geldbeutel schmal, spart nicht an eurem Zehnten. Wie sieht es denn eigentlich mit dem 7. Tag aus, an dem wir nicht arbeiten sollen und die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und mit Gott suchen sollen? Fällt mir auch manchmal schwer, vor allem wenn ich noch so viel habe, was ich erledigen sollte. Wenn ich unbedingt noch lernen muss und Hausaufgaben warten auf mich. Jetzt nimmer. Aber ich wusste, wie das war damals in der Schulzeit. Für manche Christen ist so ein Ruhetag mit Gottesdienst ein richtiger Kampf. Es gibt ja noch so viel zu erledigen. Dann nehme ich den Sonntag. Aber es gibt so viel anderes, was uns manchmal wichtig erscheint. Und so verpassen wir vielleicht eine Begegnung mit Gott hier. Und ich will euch das bewusst machen, wie wertvoll eine Begegnung mit Gott hier sein kann. Und dass es sich lohnt, Sonntag für Sonntag aufzustehen und hierher zu kommen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Sex außerhalb der Ehe? Das bedeutet nicht unbedingt Fremdgehen, sondern all die Pärchen, die zusammenziehen, weil man nicht mehr warten will. Es ist der leichtere Weg. Und alle um uns herum machen es ja auch. Von Gott lasse ich mir da in mein Privatleben nicht reinschwätzen. Ich denke, die Liste, die ist lang. Da kann jeder bei sich selber schauen, wo man was zu klären hat. Aber nehmen wir Christen an manchen Punkten in unserem Leben vielleicht Gott nicht mehr so ernst? Gilt die Bibel für mich an manchen Stellen einfach nicht? Ist es für uns immer besser, den einfachen Weg zu nehmen, die Abkürzung? Und ich glaube, der wahre Grund, warum diese Dinge für mich gelten und deshalb in der Bibel stehen, ist, weil ich so meinem Gott Ehre gebe. Die Welt da draußen, die versteht es nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn ich Gott mit meinem Leben ehre, dann segnet er mich im Gegenzug dafür dann auch wieder. Und das ist eine wunderbare Win-Win-Situation. Da kann man natürlich über Detailfragen streiten oder diskutieren, aber im Großen und Ganzen liegt Segen auf dir und mir, wenn du Gott ernst nimmst und ihm ehrst mit deinem Leben. Und David wollte die Abkürzung nehmen. Wir müssen die Lade herunterbringen auf dem schnellsten Wege. Wen kümmert's wie? Gott hat's gekümmert. Und um uns das zu beweisen, nahm er Usa das Leben. Und hier steht nun David mit einer Leiche. Und was passiert? David wird wütend. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir nicht gleich tot umfallen, wenn wir irgendwas machen, was gegen Gottes Gebote steht. Aber was würde das für ein großes Erwachen unter uns geben, wenn plötzlich jemand tot umfallen würde, weil er was macht, was gegen Gottes Gebote geht? Ich glaube, wir würden plötzlich sehr, sehr, sehr sensibel werden. Aber Gott sei Dank leben wir in einer Gnadenzeit. Und wir leben in dieser Gnadenzeit, weil Gott uns einfach immer noch mal eine Chance gibt, umzukehren. Aber David wird wütend und das lesen wir in Vers 8, obwohl es doch eigentlich umgekehrt sein müsste, Gott müsste doch wütend auf David sein. Und in Vers 9 lesen wir, dass David aufgrund diesen Vorfalls Angst vor Gott bekommt. Es ist ein vermessener Gedanke, die Lade des Herrn zu mir zu holen, sagt er dann plötzlich zu sich. Und das Problem lag darin, dass David einen Fehler gemacht hat. Wir geraten oft in Schwierigkeiten, wenn wir meinen, dass wir es besser wissen als Gott. Und Gott sagt, sieh, ich habe sehr viele Dinge über die Entscheidungen in meinem Buch aufgeschrieben. Entscheidungen, die du vielleicht eben in deinem Leben getroffen hast. Und ich möchte, dass du meinen Rat annimmst. Und deshalb funktioniert es nicht. Wenn du ein Herz für mich hast, dann sieh in meinem Wort nach und du wirst entweder einen Grundsatz oder eine Vorschrift finden, wonach du dich richten solltest. Und wenn du das nicht tust, werde ich dafür sorgen, dass du dich nicht wohlfühlst. Und tatsächlich sagte der Herr in Davids Fall, ich werde sogar ein paar Leben nehmen. Und wisst ihr, ein paar Jahrhunderte später im Neuen Testament, da taten Ananias und Sapphira ziemlich genau dasselbe. Sie versuchten den Herrn zu täuschen und nahmen ihn nicht ernst. Und so war es auch mit Usa. Und dann wurde er von dieser Erde weggenommen, weil er ein hochheiliges Gerät berührt hat, das niemand berühren sollte. Und schon gar nicht von einem Nicht-Leviten. Ja, wen kümmern denn die Leviten, sagst du dir vielleicht? Gott kümmern sie. Wen kümmern denn kleine Ringe und kleine vergoldete Stangen, die durch irgendwas hindurchpassen? Gott kümmern sie. Wenn sie ihn nicht kümmern würden, hätte er es nicht explizit in diesem Buch aufgeschrieben. Und das ist alles, was hier zählt. Wenn wir anfangen, uns um die Dinge zu kümmern, die Gott ernst nimmt, dann werden wir Leute nach seinem Herzen. Und dann beginnen wir, echte Freiheit und wahres Glück zu erleben. Nun, wir kommen zurück in die Bibel. David hatte Angst. In Vers 10 lesen wir, und David wollte die Lade des Herrn, zu sich bringen lassen in die Stadt Davids. Also er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gattiters. Die Lade war nun also bei Obed-Edom, der Gattiter. Ja. 3 Monate vergehen und es gibt keine Lade in Jerusalem. Und David fragt sich mit Bauchschmerzen, was in aller Welt vor sich geht. Ich möchte die Lade des Herrn hier haben und Obed-Edom hat sie aber bei sich. Und das Witzige ist ja, dass Obed-Edom, der erlebt die schönste Zeit seines Lebens gerade, weil die Lade bei ihm in der Scheune steht. Weil er den ganzen Segen abbekommt. Und da heißt es nämlich in Vers 12, da heißt es nämlich, wenn ihr jetzt das Licht wieder einschalten könntet, dann könnte ich hier auch was lesen. Und es wurde dem König David angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edom segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Moment, was passiert denn da? Zuerst lesen wir, dass Obed-Edom mit Segen überschüttet wird, bloß weil die Lade dort steht. Und dann lesen wir in Vers 10, dass David die Lade lieber nicht holen will. Und plötzlich in Vers 12, jetzt gehe ich doch und hole dann mal die Lade. Ja, wieso durfte er sie denn damals nicht berühren? Und Vers 12, darf er sie jetzt plötzlich doch zu sich holen? Und da ist jetzt nämlich ganz interessant, da gibt es nämlich eine Parallelstelle. Und das ist gut für euch als Bibelleser zu wissen, dass es manchmal Geschichten gibt in der Bibel, die stehen hier und woanderswo stehen die noch viel detaillierter. Und was zwischen diesen 2 Versen passiert ist, lesen wir jetzt nämlich in 1. Chronik 15, 1 bis 15. Das dürft ihr mal aufschlagen. In der grünen Bibel ist es nämlich auf der Seite 433. Erste Chronik 15, 1 bis 15. Und da heißt es, und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und richtete ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Aha, David ist ein Licht aufgegangen. Da versammelte David ganz Israel nach Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn hinaufbrächten an die Stätte, die er zubereitet hätte. Und David brachte zusammen die Söhne Aaron und die Leviten. Jetzt kommt eine ganze Auflistung von den Söhnen Kehat, Uriel, den Obersten samt seiner Brüder 120. Von den Söhnen Meria, Asia, Obersten samt seinen Brüdern 220. Okay, das überspringen wir mal. Und David rief die Priester, Vers 11, Priester Zadok und Abiathar und die Leviten, nämlich Uriel, Asia, Joel, Shemaja, Eliel, Aminadab und sprach zu ihnen, ihr seid die Häupter der Sippen unter den Leviten, so heiligt nun euch und eure Brüder, dass ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbringt an den Ort, den ich ihr bereitet habe. Denn das erste Mal, als ihr nicht da waret, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie sich's gebührt. So heiligten sich die Priester und die Leviten, damit sie die Lade des Herrn Gottes Israels heraufbrächten. Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Nun, offenbar hatte David von Gott gesagt bekommen oder von seinen Ratgebern, du weißt, dass das Gesetz ganz speziell vorsieht, dass kein Ausstattungsgegenstand aus der Stiftshütte oder die Bundeslade bewegt werden darf, es sei denn, es würde auf eine ganz besondere Art und Weise befördert werden, und zwar von einer ganz besonderen Gruppe von Leuten. Und David antwortet, tatsächlich? Ich hatte keine Ahnung. Jawohl, David, es muss auf seine Weise passieren. Sag schon, welches ist denn seine Weise? Schau mal, es gibt da kleine Ringe am Boden der Bundeslade. Und da schiebt man diese Tragestangen durch. Und man muss diese Tragestangen auf den Schultern tragen. Und man muss Leviten nehmen, die nur die Lade befördern dürfen. Und da David, und das ist das Schöne, da David ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen ist, begriff er und sagte, aha, so ist es also. Und er hatte dem Herrn vorher nicht befragt. Und daher sagt David jetzt, der Herr hat das getan, weil wir ihn nicht gesucht hatten. Und was für eine Kernbotschaft steckt denn da drin? Da steckt drin, was soll das mit diesen Ringen und diesen Tragestangen? Was ist das Eigentliche, das unser Leben eigentlich betrifft? Wir wollen manchmal nicht Zeit aufwenden, Tragestangen uns zu besorgen. Oder wir wollen uns nicht die Mühe machen, die Stangen einfach einzufädeln und sie auf die Schultern zu heben. Ich meine, es ist viel einfacher, den Wagen zu benutzen. Immerhin sind wir doch schlau genug. Und der Herr kann doch nicht so penibel sein, dass er diese kleinen Einzelheiten, diese Details, diese Nichtigkeiten, will ich fast mal sagen, dass er die alles so wichtig nehme, oder? Falsch. Ich will es nochmals wiederholen. Wenn es Gott nicht so wichtig genug wäre, das alles aufschreiben zu lassen und es so zu bewahren, dann kümmern ihn diese Einzelheiten genug, um dich und mich dazu zu bringen, dass wir es auch genau so handhaben. Und das Schöne ist, dass David es dann auch so macht. Wir lesen zurück wieder hier jetzt in 2. Samuel Kapitel 6, in Vers 13 lesen wir, und die Träger mit der Lade des Herrn, und als die Träger mit der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Stier und ein fettes Kalb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stopp, anhalten. Holt das Mastkalb, holt den Ochsen, sind noch alle am Leben, keiner tot. Okay, wo ist das Streichholz? Wir zünden jetzt hier den Ochsen an. David ist sowas von vorsichtig geworden, dass er 6 Schritte hat die Lade bewegen lassen und nach 6 Schritten hat er die ganze Lade angehalten, den ganzen Zug, und erstmal einen Ochsen und ein Mastkalb geopfert, aus Dank, dass nichts passiert ist. Und das müssen wir uns mal vorstellen, der Weg bis Jerusalem. Alle 6 Schritte. David ist sowas von vorsichtig geworden. Schließlich haben sie so die Bundeslade bis nach Jerusalem gebracht. Und dann schaut mal, was er dann tut. In weiteren heißt es dann, und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinernen Priesterschutz. Und David mit dem ganzen Hause Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Was in aller Welt hat ihn so begeistert? Ich kann euch sagen, er war frei. Wenn du gehorchst, dann bist du nämlich frei. Wenn du nicht gehorchst, dann bist du gefangen. Überall um uns herum sehen wir Menschen, die Gefangene sind, weil sie in Sünde leben. Und die sind diejenigen, die am meisten über Freiheit reden. Aber sie sind nicht frei. Und der Gehorsame, der tanzt, der ist frei. David ist frei, weil er diese Tragenstangen durch die kleinen Ringe hat stecken lassen, weil er dafür gesorgt hat, dass diese Tragenstangen auf die Schultern der richtigen Leute gelegt worden waren und dass niemand diese heilige Kiste berührte. Und das System dieser Welt sagt uns, ach, lass doch diese ganzen Winzigkeiten. Gott ist viel größer als die kleinen goldenen Ringe. Nein, weil er die ganze Szene sieht, prüft er unseren Gehorsam an diesen kleinen Dingen. Und ich kann euch warnen, wenn du wirklich frei bist, werden diejenigen, die nicht frei sind, Probleme damit haben, dass du frei bist. Schauen wir uns gleich mal Davids Frau Michal an. Dort unten ist ihr Mann, tanzt, singt und lässt Freudenschreie und hier im zweiten Stock steht Michal lahm und lustlos und runzelt die Stirn über ihren Mann. Das lesen wir in Vers 16. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michal die Tochter Sauls durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. David jubelt vor Gott. Er bringt Brandopfer dar, er segnet das Volk, dann verteilt er Lebensmittel unter den Menschen zum Fest und danach geht er nach Hause begeistert, geht die Treppe hinauf, öffnet die Tür und hört folgende Worte von seiner Frau. Vers 20, da sagt sie zu ihm, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, hört ihr den Sarkasmus? Wie herrlich ist der König von Israel gewesen, als er sich von den Mägden seiner Knechte entblößt hat, wie sich die losen Leute in Klammern des Gesindel entblößen. Also wundere dich nicht, dass gerade die, die dir vielleicht am nächsten sind, dir mit Sarkasmus begegnen. Und meine Meinung in der Zwischenzeit, die beiden hätten nie heiraten dürfen. Die passen gar nicht zusammen. Aber interessant ist es, wie David auf diesen Vorwurf reagiert. Und da heißt es in Vers 21 bis 23, David erwiderte, ich habe den Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinen Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Und ich will mich selbst für gering halten, aber die Sklavinnen, über die du ebenso herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Michal aber bekam ihr Leben lang keine Kinder. Und wir wissen nicht genau, warum Michal keine Kinder hatte. Vielleicht hatte David nie intimen Umgang mit ihr gehabt. Aber was auch immer, sie blieb auf alle Fälle unfruchtbar bis zum Tod. Und übrigens, Unfruchtbarkeit war für eine jüdische Frau damals das schlimmste Stigma, was sie treffen konnte. Und eines fällt mir noch auf. Davids Augen, die waren auf den Herrn gerichtet. Und Michals Augen waren immer auf die anderen gerichtet. Was werden die anderen denn über mich denken? Und wenn solche Gegensätze sich mischen, dann gibt es meistens eine Explosion. Und den Lobpreis, den David da abliefert, der kommt aus dem Innersten seines Herzens. Es ist ihm egal, was die anderen von ihm denken. Er tanzt, er singt, er jubelt. Und natürlich tue ich mir auch manchmal schwer hier beim Lobpreis. dass ich so tanze, juble, singe und meinen Priesterschutz zeige und sowas. Aber ich glaube, da bin ich nicht allein. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass es mal bei jedem von uns auch so sein kann, einfach so Gott anzubeten, wie sich mein Herz danach sehnt. Dann ist nämlich nicht mehr die Frage, wie waren die Lieder heute im Lobpreis, sondern dann ist die Frage, wie war denn dein persönlicher Lobpreis heute? Und es geht weniger um das, was wir singen, sondern um das, wie wir singen. Und ich glaube, das wird man dann auch hören. Und dann werden wir vielleicht noch mehr Ärger mit unserer Nachbarschaft kriegen. Aber David war das auch egal. Und was in der Bibel steht, das möchte ich abschließend nochmal sagen, was in der Bibel steht, das gilt. Was Gott aufgeschrieben hat, das nimmt er auch ernst. Und deswegen sollten wir auch Gott ernst nehmen. Lasst uns beten. Stimme auf dazu. Lieber Vater, hilf uns, dein Wort zu verinnerlichen. Hilf uns, den Kampf zu bestehen, jeden Tag auf dich zu hören, von dir zu hören und mit dir zu reden. Und präge du uns, denn dein Wort ist so wichtig. Präge du unser Leben. Forme du unser Leben, so wie du uns haben möchtest. Korrigier du uns und lass das harte Herzen weich werden, dass wir uns korrigieren lassen, so wie David sich immer wieder hat korrigieren lassen. Und ich danke dir, Herr. Ich danke für dein Wort und dass du unter uns lebst. Amen.